Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Dieses Lied habe ich tatsächlich schon mal, man mag es vielleicht nicht für möglich halten, aber in einem Chor mit über 100 Leuten gesungen, im Bass. War sicherlich keine tragende Stimme, aber das war wirklich großartig. Auf Deutsch sogar. Ich hätte das fast mitsingen können. Einfach herrlich. Ja, so ein Gotteslob. Gelobt wird ja mitunter auch in unserer Gesellschaft viel. Im Jahre 2006 begann für die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Zeit, in der die deutsche Bevölkerung total begeistert von ihrer Mannschaft war. Beim WM-Sieg 2014 erreichte diese Stimmung ihren Höhepunkt. Das ganze Land war in Ekstase. Man merkte das daran, dass es schon überhaupt kein Thema mehr war, dass man deutsche Fahnen hisste und an Autos hängte. Ich habe noch die Kopfstützen mit diesen deutschen Fahnen. 2018 kam die große Ernüchterung. Und zwar nicht nur, weil die deutsche Mannschaft schlecht spielte, sondern auch, weil die Einsatzbereitschaft nicht erkennbar war. Die Begeisterung erlebe ich seitdem als sehr abgekühlt. Eine ähnliche Beobachtung habe ich bei dem SPD-Politiker Martin Schulz gemacht, vor Jahren. Eher unbekannt, aus jahrzehntelanger Europapolitik gekommen, wurde er in kürzester Zeit wie ein Heilsbringer für die SPD gefeiert. Im Januar 2017 wurde er vom Parteivorstand einstimmig als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl am 24. September 2017 nominiert. Das beste Ergebnis der Nachkriegszeit. Die SPD erreichte in den Umfragen danach schon lange für sie ungewohnte Zustimmung in der Bevölkerung. Allerdings wurde die Bundestagswahl im September dann zu einer großen Enttäuschung. Die SPD erreichte mit 20,5% der abgegebenen Stimmen das schlechteste Ergebnis der Nachkriegsgeschichte. Der kurz vorher noch als Heilsbringer gefeierte Mann verschwand schnell wieder aus der Öffentlichkeit. So kann es gehen unter Menschen. Einmal hochgejubelt, im nächsten Moment vielleicht nicht nur nicht mehr der Rede wert, sondern auch noch verachtet. Nun sind ja Ergebnisse einer Fußballnationalmannschaft und auch das persönliche Ergehen eines Politikers für unser eigenes Leben keine bedeutende Sache. Unabhängig davon jetzt, wie viel Anteil jeder persönlich daran nimmt, haben wir nicht viel davon, wenn da irgendjemand Erfolg hat. Auch wenn in den Medien natürlich immer so getan wird, als wären wir jetzt alle Weltmeister geworden, klar. Und als ob unser Leben und unser Volk davon abhinge. Aber das Phänomen kehrt immer wieder. Viele Fans, ob nun im Sport, in der Politik oder anderswo, projizieren Wünsche auf bestimmte Personen, ihre eigenen Träume. Und wenn diese erfüllt werden, dann werden die Betroffenen gefeiert als persönliche Helden. Wenn sie die Erwartungen und Träume nicht verwirklichen, dann werden sie fallen gelassen, verantwortlich gemacht dafür, dass unser Leben schlecht läuft. So kann es gehen unter Menschen. Es gab in der Weltgeschichte einen Mann, der schon vorher wusste, wie Menschen mit ihm umgehen werden, der diesen Weg aber trotzdem bewusst gegangen ist. Der für heute als Grundlage für die Predigt vorgesehene Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium nimmt uns hinein in das Leben von Jesus Christus. Er befindet sich zu dem Zeitpunkt auf dem Weg nach Jerusalem, wo er einige Tage später wie ein Verbrecher an einem Kreuz hingerichtet wird. Weil er sich uns Menschen bedingungslos zugewendet und viele Wundertaten für Menschen vollbracht hat, wird er bei seiner Ankunft in Jerusalem noch vielen als der Hoffnungsträger gefeiert. Als Jesus kurz vor der Stadt ist, besorgt er sich das Jungtier eines Esels, so wie es für einen König üblich war, der in friedlicher Absicht kam, um darauf zu reiten. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 19, die Verse 37 bis 40. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, mit Blick auf Jerusalem dann, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Die Menschen feiern Jesus als Heilsbringer für ihr Leben, so wie es eben vielen schon gegangen ist. Die Stimmung wird sich auch bei Jesus noch ziemlich drehen, so wie es auch schon vielen gegangen ist. Allerdings, und das ist unser Thema heute, ist er der Einzige, der unsere Hoffnungen wirklich erfüllt. Ich wünsche mir für den Predigt, dass du den Durchblick auf dich wirken lässt, den dieser Bericht für die Person Jesus uns vermittelt. Die Predigt trägt den Titel Der, auf den du wartest. Der, auf den du wartest. Wir gucken uns das in zwei Teilen an. Erstens, Gott kommt zu dir. Zweitens, Jesus verdient dein Vertrauen. Gott kommt zu dir. Das, was die Leute rufen hier, Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn, stammt aus einem alten Lied des Volkes Israel, Psalm 118. Ein ganz berühmtes Lied, das auch im Zusammenhang nachher mit der Kreuzigung von Jesus steht. Man kann sich das gerne heute mal durchlesen. Es ist fantastisch. Einen der Verse zitiere ich mir ja jeden Morgen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Steht direkt vor diesen Worten. Jesus wird damit als der Messias identifiziert, also als der schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden versprochene Retter, den Gott schicken will. Und das wird immer gleich verbunden mit der Vorstellung von einem König, der kommt, weil er nämlich die Regierung über die Welt an sich nehmen wird. Die heiligen Schriften der Juden sind voll davon. Gott wird sich endgültig für seine Menschen einsetzen und einen kommen lassen, der alles gut macht. So viel war mir als Jugendlicher noch bewusst vom Kinderbibellesen. Ich habe mich ansonsten überhaupt nicht mit Gott beschäftigt, die ersten 20 Jahre meines Lebens. Aber jemand hatte meiner Mutter mal eine Kinderbibel für mich geschenkt, interessanterweise auch aus einer Gemeinschaft in der evangelischen Kirche, nämlich in Bad der Heide. Und die hatte ich gelesen. Und als ich dann mich mit Gott anfing zu beschäftigen, dämmerte es mir, du hast immer gewusst, da soll einer kommen. Und die Leute geben jetzt ihre Begeisterung über Jesus Raum. Jetzt ist er da. Sie hatten nämlich miterlebt, was er tut. Blinde können wieder sehen. Gelähmte können wieder gehen. Taube hören wieder. Stumme reden wieder. Aussätzige werden geheilt. Und Tote bekommen ihr Leben wieder. Das konnten nicht mal die leugnen, die nachher gegen Jesus waren. Die sogenannten Pharisäer, ist ja so eine Partei der jüdischen Führer. Und das, was die Menge hier singt, besagt, dass Jesus von Gott kommt und im Auftrag Gottes kommt, um uns Menschen in das Leben zu führen, das Gott uns schenken will. Erst als Jesus von den Toten auferstanden war, haben die, die ihm glauben, die sie dann weiterhin noch an ihm dran geblieben sind, begriffen, dass noch viel mehr gesagt war. Jesus hat ja sein ganzes Leben, seine 3 Jahre, die er öffentlich tätig war, immer wieder, zwar indirekt, aber deutlich darauf hingewiesen, dass nicht nur einer von Gott kommt, sondern dass hier Gott selbst zu ihnen kommt. Aber es war natürlich für die Leute damals, es ist ja heute schon für viele schwer genug, wo wir das alles im Rückblick betrachten, für die Leute damals schwierig, das alles schon gleich so zu registrieren. Die Wirklichkeit war im Herzen noch gar nicht angekommen. Aber sie jubeln hier. Und im Himmel, so wird es hier gesagt, also in der Sphäre Gottes herrscht nun Frieden, denn Gott hat seinen Retter jetzt geschickt. Der macht alles gut. Und Gott wird dafür geehrt. Sein Reich bricht an. Darauf brennt er schon lange. Diese Welt mit seiner Liebe, mit seinem Frieden und mit seiner Gerechtigkeit zu gestalten. Und das beginnt nun, wo Jesus in diese Welt gekommen ist. Jahrtausende lang hat er darauf hingearbeitet mit der Geschichte Israels. Wir können uns das angucken in der Bibel. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist gekommen, um uns das Leben zu schenken, für das Gott uns immer schon geschaffen hat. Und die Menschenmasse war jetzt einfach erstmal begeistert und hat ihn irgendwie auch identifizieren können als einer, der von Gott kommt. Gott hat sie nicht vergessen. Und dass er diese großartigen Dinge getan hat, das wird ja wohl jetzt auch darauf hinweisen, dass er auch die Probleme ihres Lebens lösen wird. Und da wäre zuerst, wir haben uns da schon eine Liste gemacht, was jetzt passieren muss. Erstmal muss die römische Besatzungsmacht aus dem Land geschmissen werden, ganz klar. Das hat Jesus nicht gemacht. Wie vieles andere auch nicht. Wie er auch vielfach Erwartungen, die Menschen heute an ihn haben, nicht erfüllt. Man kann sich ja mal vorstellen, wenn einer da so Lahme wieder gehend machen kann und Blinde sehend und so weiter. Mensch, der könnte doch in meinem Leben mal so. Ja, ich habe es auch erlebt, dass er das tut. Jesus müsste wahrscheinlich nicht mal so machen. Aber vieles macht er nicht, was man sich vorstellt. Und deshalb schlug auch diese Begeisterung um. Keiner konnte sich vorstellen, dass der Weg von Jesus, um uns zu helfen, der wäre, an einem Kreuz hingerichtet zu werden. Daran stören sich heute noch sehr viele Menschen. Dieser Sonntag, Marlies Wöhlmann hat uns vielen Dank für die Einführung, Marlies schon genannt, heißt ja Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich finde, man spürt jetzt den Widerspruch, der in dieser Welt immer schon besteht, ganz besonders deutlich, weil wir gar nicht singen dürfen. Was für ein Widerspruch. Wir können Gott im Moment gar nicht mit Worten ehren. Miteinander hier, mit Gesang, mit Jubelgesang. Gott wird in dieser Welt die Ehre verweigert. Das geschieht übrigens auch, wenn wir seinen Worten nicht folgen. Ja, wo Menschen sagen, Gott kann ja mal sagen, wie mein Leben gelingt, ich mache es anders, da ist immer sofort die Botschaft mit drin, man kann Gott nicht vertrauen. Der hat keine Ahnung. Oder aber er hat keine guten Absichten. Und wir werden heute daran erinnert, dass Gott selbst zu uns gekommen ist. Dass er in dieser Welt gelebt hat. Der ist nicht fern geblieben, irgendwo unnahbar, in irgendeiner himmlischen Sphäre. Und wir sind eingeladen, offen vor ihm zu sein. Mit ihm darüber zu sprechen, was uns nicht gelungen ist im Leben. Und was uns nicht gelingt. Und von ihm in unserem Leben aufräumen zu lassen. Ja, wir machen das, wenn ein Besuch kommt, dass man erstmal aufräumen muss. Weiß ja nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Bei uns muss immer mal wieder was aufgeräumt werden dann. Jesus kommt nicht, damit du vorher aufgeräumt hast. Jesus kommt, um mit dir aufzuräumen. Das ist verrückt. Ja, werde ich daran erinnert. Ob ich liebevoll mit Menschen umgehe, entscheidet sich ja nicht und zeigt sich auch nicht, wenn du nett zu mir bist. Ob ich liebevoll mit Menschen umgehe, kann man zum Beispiel bei mir auf dem Sportplatz erkennen, wenn meine Mannschaft ungerecht behandelt wird. Da merkt man das. Neulich sagte mir jemand über einen anderen Christen, wie kann man nur so gläubig sein und dann so viel falsch machen? Und damit meinte er genau das, was ihm so angetan worden ist in seinem Leben. Viel Ungerechtigkeit. Ja, wer von uns ehrlich ist, der weiß, dass das geht. Funktioniert leider. Und ich habe dann gesagt, weißt du, ich bin zum Beispiel deshalb Christ, weil ich da Vergebung nötig habe. Nicht, weil ich es sowieso hinkriege. So, und deshalb sind wir eingeladen, uns Gott zu öffnen. Eine wichtige Frage ist auch, wie streiten wir uns zum Beispiel? Ist jetzt ja auch mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen nicht nur in der Bevölkerung, dass eine Spaltung sich irgendwie vollzieht, sondern auch in christlichen Gemeinden und in Kirchengemeinden und überall findet sich jetzt Ärger. Weil man natürlich mit diesen Dingen unterschiedlich umgeht. Die Frage ist, wie streiten wir? Gilt der gegenseitige Respekt dabei? Oder behandeln wir uns abwertend? Können wir aushalten, dass die anderen eine andere Meinung haben? Oder müssen wir sie zwingen, meine zu übernehmen? Gute Frage. Oder womit verbringen wir unser Leben? War ein interessantes Gespräch am Freitag bei den jungen Erwachsenen. Wofür wird mein Leben eigentlich eingesetzt? Also ging es unter anderem, eigentlich ging es um ein anderes Thema. Aber es kam so auf, Mensch, dass Menschen Gottes Liebe erfahren, welche Bedeutung hat das eigentlich in meinem Leben? Wir drehen uns ja immer von alleine um uns selber. Das ändern wir auch nicht. Aber Gott kann es ändern, denn der sorgt für uns, sodass wir frei sind, uns jetzt für andere einzusetzen. Und nicht nur den eigenen Vorteil zu sehen. Und es beginnt alles mit dieser Erkenntnis, Gott kommt zu dir. Und wenn wir das einfach mal nicht als selbstverständlich nehmen, weil es gestern ja auch schon so war, sondern uns von Gott begeistern lassen, dann wird etwas neu in unserem Leben. Und das ist immer wieder gefragt, denn es kann uns abhanden kommen. Darum geht es als zweites. Jesus verdient dein Vertrauen. Jetzt habe ich überschrieben, Jesus ist dein Vertrauen wert. Dass Jesus König sein soll, beunruhigt jetzt die zuständigen Führer, sowohl auf Seite der römischen Besatzungsmacht als auch auf Seite der Juden selbst. Man muss den Pharisäern in gewisser Weise Recht geben. Ich wurde erinnert an eine Zeit, als ich Jesus gerade kennengelernt hatte, da habe ich nach allen Möglichkeiten gesucht, um irgendwie mit Menschen ins Gespräch über Gott zu kommen. Und wir standen so auch mal in Lübeck in der Fußgängerzone mit meinen Freunden. Und da hatte ich ein Schild. Ich bin Gott. Das sollte natürlich hervorrufen, dass die Leute sagen, nee, das kann ja nicht sein. Und dann mit mir ins Gespräch kommen. Läuft ja ganz anders, wenn die Leute einfragen, was man denn da jetzt will, als wenn man ihnen sagt, Mensch, können wir mal über Gott sprechen. So, spannend. Und ein Mann, der hat sich dermaßen aufgeregt, dass es mir noch im Sinn ist. Und er hatte ja völlig recht, musste ich hinterher sagen. Wie konntest du dich da so hinstellen? Ich meine, ich weiß nicht mal, ob ich es wieder machen würde, aber es war schon interessant. Natürlich ist das eine totale Anmaßung, wenn ein Mensch sagt, ich bin Gott. Natürlich ist das eine totale Anmaßung, wenn die Masse hier jubelt, jetzt kommt endlich der von Gott geschickte Retter, der Sohn Gottes. Natürlich müssen sich die religiösen Führer dagegen verwehren und müssen im Namen Gottes sagen, Jesus, also jetzt übertreibst du aber, dann bring mal deine Jünger zum Schweigen. Tja, sagt Jesus, wenn die jetzt nicht gerade jubeln würden, ne, dann würden es die Steine machen. Die Welt ist gerade erfüllt davon, dass ich es bin. Hat noch keiner von den Menschen so richtig begriffen. Aber ein paar Tage später wird dieser Jubel nicht nur nachlassen, sondern umschlagen. Es mögen nicht die gleichen Leute gewesen sein, aber die auf jeden Fall dabei waren, die haben sich dann schön verkrümelt und Jesus im Stich gelassen. Sich distanziert sagt man ja heute. Wenn man Abstand von einer Person nimmt, weil es für mich unangenehm wäre, jetzt mit dem eins gesetzt zu werden. Wenn deutlich wird, ich gehöre zu ihm. Und das haben sie alle erlebt. Jesus hat es den Freunden von ihm schon vorher angekündigt. Ja, nun wollten die Pharisäer schon gar nicht, dass er überhaupt als König bejubelt wird. Aber er ist es nun mal. Damit hatte die Menge in diesem Fall recht. Die Steine sind allerdings tatsächlich zu Gegenständen geworden, die dem Volk Israel zum Ausdruck bringen, dass ihr König bereits da war. Die Steine des Tempels zum Beispiel, die wurden 70 nach der Geburt von Jesus zerstört, die Mauern des Tempels, andere Teile der Stadt auch, und stehen da teilweise noch irgendwie als Ruine, liegen da rum und zeugen davon, ihr habt euren König abgelehnt, denn der Grund für die Zerstörung Jerusalems war, dass sie ihren König abgelehnt haben. So hatte Gott es gesagt. Nun, mit dem Volk Israel zu beschäftigen, ist eine wichtige Sache, aber die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesem König um? Wie gehst du mit Jesus um? Du kannst einstimmen in diesen Jubelgesang. Wir haben es vom Halleluja gehört. Vielleicht ist dir danach gerade zumute und es ist dir vor Augen, wie großartig Jesus ist. Das mag sein. Leider müssen wir vor uns alleine singen, aber kann ich dir nur empfehlen, heute das noch zu machen. Denn wer den Berichten der Bibel glaubt, der lernt Jesus als den Retter, als den kennen, der es gut macht. Als den König, der diese Welt in seiner Hand hat. Der von Gott Versprochene. In den 30 Jahren, die ich Jesus nun kenne, es sind fast 30 Jahre, ich habe neulich gedacht, das gibt's doch gar nicht, ist mir das immer wieder so begegnet, dass ich Zeiten hatte, in denen ich total erfüllt davon war, wie großartig Jesus ist und jubeln konnte. Eigentlich nur noch jubeln konnte. Es ist eine schwierige, aber auch wunderbare Lerngeschichte, dass ich entdeckt habe, dass er es wert ist, dass ich auch begeistert von ihm bin, wenn mir nicht danach zumute ist. Denn die Zeiten habe ich auch kennengelernt. Wenn es sich nicht gut anfühlt zu leben. Er bringt eine Freude ins Leben, die erfahrbar ist, unabhängig davon, wie es gerade läuft. Wie es in uns aussieht oder um uns herum aussieht. Denn er ist einfach großartig und er ist gut zu mir, er ist gut zu dir, er ist gut zu uns. Er ist es wert, dass wir den Blick unseres Herzens auf ihn richten. Dann bekommen auch alle anderen Dinge in unserem Leben ihren angemessenen Platz. Und stellen sich nicht immer in den Mittelpunkt unseres Lebens, sodass sich alles nur noch darum dreht. Wir finden in die Freude hinein, wenn wir im Bewusstsein leben, dass dieser großartige Gott für uns da ist. Der, dem keine Grenzen gesetzt sind, der immer kann und immer für dich da ist. Der, und so wird es an Jesus ja kurze Zeit später deutlich, bereit ist, sogar sein Leben für dich zu geben. Aber die Menschen damals und uns geht es ja nicht anders, wir heute haben ganz genaue Vorstellungen davon, wie man uns helfen soll, wenn uns denn geholfen werden soll. Wir wissen ganz genau, was man machen muss, damit unsere Lage besser wird. Und wenn Jesus, der von Gott versprochene Retter der Welt ist, dann müsste er das doch erst recht so machen, wie ich mir das vorstelle. Und das macht er nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Deswegen ist es auch nicht das erste Mal, dass ich das so sage. Jesus sieht viel tiefer und weiß viel besser, was für uns gut ist, als wir selbst. Das mag man vielleicht nicht gut hören können. Leben vielleicht noch weniger. Aber es ist gut, das zu entdecken. Denn in seiner unfassbaren Liebe und Weisheit durchschaut er nicht nur alle Dinge, sondern will dich auf einen guten Weg mitnehmen, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Ich bin froh, dass er mit mir auf dem Weg ist. Und deshalb möchte ich auch daran festhalten, wenn es völlig anders aussieht. Denn vor allem befreien muss Jesus uns ja vom Misstrauen Gott gegenüber. als ob man Gott nicht über den Weg trauen kann. Dass wir dann auch damit die Beziehung zu unserem Lebensraum verlieren. Was wir in all den Debatten über Klimaschutz und Umweltverschmutzung und so weiter ja immer wieder entdecken. Es ist ja nicht so, hatte ja neulich so ein Wissenschaftler gesagt, ist ja nicht so, dass wir Menschen nicht wüssten, wie man das macht. Wir machen es schlichtweg nicht. Wir verlieren ja auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Auch da wüssten wir vielleicht noch, wie man in Frieden und Liebe miteinander lebt. Machen es nur öfter nicht. Und wir verlieren auch die Beziehung zu uns selbst. Auch da wüssten wir, was gut ist und gesund. Und machen es doch oft anders. Es gab eine Zeit, nachdem ich so ein paar Jahre Christ war, dass ich merkte, dass Gott an meinem Herzen viel Tieferes und viel Größeres verändern muss, als nur die äußeren Erscheinungen, die ich irgendwie schnell mal geändert habe. Hier und da ehrlich sein und manches machen und anderes nicht mehr und was weiß ich. Und als ich das so entdeckte, gab es einen Moment, in dem ich fast aufgegeben hätte. Weil ich es manchmal schlichtweg nicht für möglich halte, dass dieses um sich selbst drehende Herz nochmal irgendwie anders ticken könnte. Und dann saß ich auf meiner Bettkante und dachte, wie will Gott das eigentlich hinbekommen? Dass ich wirklich mal den Blick für ihn und für andere Menschen habe und nicht immer nur für mich. Die Antwort hat Gott mir im Laufe der Jahre gegeben. Indem er mich in meinem Leben Dinge erleben lassen hat, die dazu geführt haben, dass es immer tiefer ging. Ihr möchtet ja sagen, so weit ist er noch nicht gekommen bei mir. Ja, mag sein. Ihr wisst ja aber auch nicht, wo er angefangen hat. Ich habe mir vieles von dem, was ich erlebt habe, nicht gewünscht. Aber ich ahne mittlerweile längst, dass alles genau richtig war. Selbst wenn man diskutieren kann, ob da nicht Menschen und ich selber und was weiß ich alles was falsch gemacht haben, ja. Trotzdem hat Gott es mich erleben lassen und trotzdem war es genau der richtige Weg. Deshalb erscheint es mir immer mehr angebracht, ihm zu vertrauen. Als Jesus in Jerusalem ankam, ließ er sich gefangen nehmen und in einem ungerechten Prozess zu Unrecht verurteilen und dann brutal hinrichten. Da haben erstmal alle gedacht, jetzt ist alles aus und er ist völlig gescheitert. Das hat er für dich getan. Dass es so ist, siehst du daran, dass er am Kreuz noch gebeten hat. Den Vater im Himmel hat er gebeten. Nicht, schick mir Legion Engel, mach endlich Schluss mit dem Kram hier, es reicht mir jetzt. Sondern, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der indische Christ Sadhu Sundar Singh erzählt von einem König, der einen Minister hatte, der dann plötzlich Christ wurde und nun seinen Glauben auch vor dem ganzen Volk bekannt machte. Und er erklärte, also er glaubt jetzt an den Retter, der in die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen von Sünde und Tod. Dem König war das völlig unverständlich. Aber er sagte sich, okay, oder er sagte auch seinem Minister, weißt du, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann sage ich einem meiner Diener, er soll das machen und dann passiert das. Wieso sollte denn Gott auf diese Welt kommen, um uns Menschen zu retten? Also Entschuldigung. Nun wollte er eigentlich diesen Minister entlassen, weil er jetzt Christ ist. Aber der hat ihn so sehr geschätzt, dass er ihm Gnade versprach, wenn er ihm auf diese Frage, warum Gott denn jetzt ausgerechnet selber kommen musste, eine Antwort geben kann. 24 Stunden brauche ich, sagt der Minister. Und dann will ich euch antworten. Okay. Er ließ einen Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu kleiden wie der zweijährige Sohn des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler wartete am Ufer, versteckt, und auf ein Signal hin schmiss er die Puppe ins Wasser. Der König sieht natürlich da die Puppe fallen und ohne nachzudenken springt er ins Wasser und holt sie raus. Da fragt der Minister ihn, sag mal, warum musstest du denn jetzt unbedingt selber dein Kind retten? Hätte doch gereicht, wenn du da einen Diener hingeschickt hättest. Ja, sagte der König, das ist doch das Herz eines Vaters, das so handeln muss. Ja, sagt der Minister, so hat auch Gott sich nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden oder irgendwen dahin zu schicken, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel steigen, um uns zu retten. Jesus erfüllt nicht nur deine oberflächlichen, und die mögen manchmal ganz schön tief gehen, Wünsche und Träume, die wir dann vielleicht auch leicht auf andere Menschen projizieren und das von ihnen erwarten, sondern Jesus erfüllt die tiefste Sehnsucht deines Herzens. Und wo du den Blick auf diesen großartigen Gott richtest, der zu dir kommt, da wirst du fröhlich und kannst ihn loben. Er ist der, auf den du mit deinem Leben wartest. Er macht es besser mit dir, als du dir ausdenken kannst. Er ist dein Vertrauen wert. Amen.